Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der oberösterreichische Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerd Schneeweiß und mein heutiger Gast ist der Linzer Gastronom Mario Benetzeder, der das bekannte Café Orchidee im Botanischen Garten betreibt, der aber in Wahrheit viel mehr ist als nur ein Gastronom. Zuerst aber möchte ich meinen Gast fragen, ob wir uns nicht doch besser duzen wollen, auf gut oberösterreichisch sozusagen. Ist das okay, Mario?
Na klar, Gerd.
Na prima. Danke und auch dir ein herzliches Willkommen.
Ja, hallo Gerd. Danke, dass ich heute hier sein darf und es freut mich, mit dir auf einem Tisch zu sitzen und den Podcast aufzunehmen.
Mario, in meiner Anmoderation, dass du mehr bist als nur ein Gastronom, habe ich unsere Zuhörer natürlich bewusst neugierig gemacht. Aber das nur ist natürlich nicht als Abwertung dieses Berufes gemeint. Aber welche Kenntnisse zeichnen dich beruflich sonst noch aus?
Ja, wir haben natürlich seit über 20 Jahren sehr, sehr viel mit Olivenöl zu tun. Da haben wir jetzt auch die Linzer Olivenölothek im Botanischen Garten seit mehreren Jahren installiert und das funktioniert sehr, sehr gut. Die Leute sprechen super an auf die riesengroße Olivenölauswahl an Weltklasse-Olivenöle und das macht uns natürlich über das Café auch natürlich noch bekannt für Olivenöle.
Na prima, dann fangen wir doch einfach mit dem Thema Olivenöl an. Ich denke, dass es allgemein bekannt ist, dass es Unterschiede bei der Qualität von Olivenöl gibt. Gemeinhin dient die ja wohl für Werke wie Extra Vergine oder Kalt gepresst auf der grünen Flasche und das dient dann offenbar als Qualitätshinweis erster Güte. Aber fast alle Olivenöle tragen das Gütesiegel Nativ Extra. Also meine Frage dazu, was ist dran an diesem Wirrwarr solcher und ich sag's jetzt bewusst mal in Anführungszeichen Qualitätssiegeln?
Ja, es ist grundsätzlich nicht viel dran an dem Extra Vergine oder Nativ Extra, weil es grundsätzlich kein geschützter Begriff ist. Es steht auf jeder Flasche, aber es heißt nicht, dass das jetzt ein super Qualitätsmerkmal ist. Also ich würde vorschlagen, das Olivenöl vorher, bevor ich es kaufe, irgendwo auch zu testen, zu kosten. Und dann, wenn ich einmal weiß, wie ein gutes Olivenöl schmeckt, dann kann ich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell differenzieren. Ist das jetzt gut oder ist es jetzt nicht gut? Ja. Und in den meisten Fällen, wenn ich es in einem Supermarkt kaufe,
darf ich dich mal kurz unterbrechen, Entschuldigung. Ja. Das ist natürlich klar, wenn man alles, was man probiert, weiß man, wie es schmeckt. Mhm. Aber mit Olivenöl ist das ja nicht so einfach. Die stehen oft im Supermarkt oder selbst in einem anderen Geschäft, wo sie verkauft werden. Und ich habe persönlich noch nie erlebt, dass ich da die Möglichkeit gehabt hätte, es zu probieren. Also ich müsste es erst kaufen, zu Hause probieren. Sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, aber dann kann ich es auch nicht mehr zurückgeben.
Klar, das stimmt. Darum würde ich auch generell jetzt in einem Supermarkt nie Olivenöl kaufen, sondern eher im Fachhandel oder in Winotheken oder vielleicht bei uns. Ja? Weil bei uns kann man es natürlich jedes einzelne Öl direkt abverkosten und dann vielleicht auch sein persönliches Highlight finden. Weil es natürlich gar nicht so leicht ist. Es geht von leicht fruchtig bis sehr, sehr intensiv, bitter. Es ist alles dabei und es ist nicht jedermanns Geschmack, dass man ganz die bitteren Öle bevorzugt, sondern vielleicht ist der jetzt gerade irgendwie auf dem leichtfruchtigen Öl lieber unterwegs und das ist dann einfach für mich auch interessant, das herauszufinden und vorab im Café dann einfach kleine Verkostung zu veranstalten.
Das klingt jetzt schon so, als sei das eine quasi Wissenschaft, mit Öl umzugehen. Du hast von bitteren Ölen gesprochen, von fruchtigen Olivenölen. Ich selbst weiß, manchmal gibt es ja einen deutlichen Pfeffergeschmack drin. Wer erklärt mir sowas?
Naja, das ist, wie gesagt, das ist in einem Supermarkt wird das sehr, sehr schwierig, dass ich das erklärt bekomme. Darum eher natürlich im Fachhandel, wenn ich es probieren kann, ist immer super. Wenn wir dann eine Erklärung auch dazu bekommen, noch besser. Es gibt, wie du gesagt hast, natürlich sehr, sehr viele verschiedene. Es kommt immer auf die Erntezeit drauf an, frühere Ernte, mittlere Ernte, spätere Ernte. Wichtig ist immer, dass die Oliven bei der Ernte immer unreif sind, ja. Nur das Reifestadium eben variiert. Je früher die Ernte ausfällt, desto kräftiger, desto intensiver, desto schärfer sind die Öle. Das Pfeffrige, Antioxidantien, die Polyphenole machen sie so eben am Gaumen bemerkbar mit Schärfe, Bitterkeit, Tomaten, Aromen und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Geschmacks- und Geruchsaromen im Olivenöl, die man da heraus spüren und schmecken kann.
Also, wenn ich das mal zusammenfasse, hier in Linz, und der Podcast findet ja in Linz statt, wird hier ausgestrahlt, ist es am einfachsten, man bucht bei dir eine Olivenöl-Degustation.
Grundsätzlich kann das jeder zu jeder Tageszeit, sobald wir offen haben, ab 9:30 steht das Olivenölgedeck auf der Karte, kann jeder probieren, kriegt 4 Öle erklärt, von leicht bis mittel, intensiv, fruchtig, alles dabei, wo wir dann einfach miteinander ganz kurz die Sachen durchgehen, was wichtig bei den Ölen ist, auf was ankommt, wie soll der Öl riechen, wie soll der Öl schmecken, und dann wird jeder so ein bisschen herangeführt an die Olivenöle-Thematik, und dann findet er in der Realität findet dann immer jeder so sein Favoritenöl, ja. Und ist dann eigentlich so ein bisschen erstaunt, wie vielseitig die Olivenölwelt ist, ja. Weil es einfach viel einfach die Supermarktöle kennen, glaubt haben, das ist was Gutes, weil es mittlerweile auch doch ein bisschen Geld kostet, ja. Und es ist nicht mehr so viel Unterschied zwischen Supermarktöl und absolute Weltklasse, ja. Und das ist einfach dann Gaumen doch nochmal ganz, ganz was anderes. Und da sind die Leute dann doch begeistert und kommen natürlich dann immer wieder, wenn sie einmal ein Öl gefunden haben und sagen, bah, das ist genau das und das ist ganz was anderes wie das, was wir jahrelang gekauft haben. Und das macht mir natürlich Freude und im Endeffekt dann auch die Gäste.
Das bringt mich aber zu einer Frage, und die muss ich jetzt an dieser Stelle stellen. Doppelt. Aber gut, das ist ja alles live. Was ist denn der preisliche Unterschied zwischen einem sogenannten guten Olivenöl im Supermarkt und einem wirklich guten Olivenöl, was man halt im Fachhandel wie bei dir bekommt, dass ich da mal eine Vorstellung kriege?
Ja, es gibt natürlich von bis. Es gibt ganz, ganz billige Werbungsöle, die für 5-6 Euro anfangen. Aber mittlerweile sind die Preise in einem minderen Segment viel stärker gestiegen wie die absoluten Weltklasse-Olivenöle. Also wir haben natürlich auch Preissteigerungen bei den ganz, ganz guten Ölen. Klar, wie überall in den letzten Jahren ist alles ein bisschen teurer geworden, aber weit nicht so gravierend wie die günstigen. Und mittlerweile sind die günstigen auch schon sehr, sehr teuer. Und ich kaufe aber Wahrheit kein echtes Extra Virgin. Und das ist einfach der Unterschied. Ja. Ich brauche nicht mehr viel mehr Geld investieren, um wirklich absolut Traumqualität zu kriegen. Und das ist dann doch einfach für die Personen in Österreich oder in Linz, dass man dann einfach doch ein bisschen auf die Qualität schauen sollte und gar nicht so viel mehr investieren muss, um wirklich absolute Traumolivenöl zu kriegen.
Gut, aber machen wir das doch mal dann jetzt konkret. Also ein Liter Olivenöl beim, wo auch immer, Sparmarkt oder Hofer oder sonst irgendwo, kostet nach meinem Empfinden so um die 10, 12 Euro, vielleicht mal 14 Euro oder sowas. Was kostet der Liter eines guten Olivenöls, wo du sagst, das ist Weltklasse, das ist ganz vorne, das ist richtig gut?
Also es ist, die meisten sind es mit einem halben Liter abgefüllt, weil es einfach auch, wenn es offen ist, einfach in einer gewissen Zeit verbraucht werden soll. Ne? Also die gängigste Flaschengröße sind halb Liter, aber weißt du, das ansprichst, gehört in einem Supermarkt, meistens sind es auch schon kleinere Flaschen, die sehr, sehr viel.
Ja, gibt es natürlich kosten. Auch. Ja,
also ich gehe immer
von 8-9 Euro.
Ja, oder genau. So. Ich gehe von halb Liter aus und es ist so zwischen 20 und 35 Euro für einen halben Liter, ist man da definitiv ganz, ganz oben.
Ja. Da bin ich in der Weltspitze.
Das ist meine Weltspitze. Ja.
Gut, jetzt gibt es aber doch sicher auch objektive Merkmale, nicht nur der reine Geschmack, dass es einem mehr oder weniger bitter ist, sondern es geht ja auch bei Olivenöl um die Gesundheit.
Genau.
Olivenöl ist Bestandteil der mediterranen Küche und jeder weiß, das ist gut für meine Blutfettwerte, ungesäuerte, gesäuerte Fettsäuren. Das ist so eine Geschichte, an der man die Gesundheit festmacht. Gibt es denn Olivenöle, die gesundheitsschädlich sind?
Ja, definitiv. Da sind wir wieder genau in den Supermarktöle, die super reife Oliven verwendet werden, beziehungsweise sind ja die Italien, nur ein kurzes Beispiel, Italien müsste 10-mal so groß sein von der Fläche her, dass die Oliven anbauen können, was sie als italienisches Olivenöl verkauft werden. Ja? Nur einmal zu realisieren, wie viel das da eigentlich gepanscht wird und ja, Öle verkauft werden, was gar nicht aus Italien sind und so weiter. Die werden irgendwo aus Spanien importiert, aus Tunesien teilweise und dann aus italienisches Olivenöl wieder in den Handel gebracht, ja. Und die liegen irgendwo monatelang irgendwo in Containern, die Öle werden dann irgendwie wieder hergerichtet, um irgendwie den Markt dann zu überschwemmen mit Olivenölen, die einfach nicht das wert sind, was in der Flasche
ist. Sind die teilweise dann kontaminiert? Also ich habe mal gehört, dass Olivenöl gar nicht alle vegan sind.
Ja, teilweise ist richtig, bei so maschinellen Ernten und so weiter geht da relativ viel Flugtiere, sage ich mal so, ja, ob das Schmetterlinge sind und so weiter, auch mit in die Olivenöl rein,
also in die Oliven rein,
und das wird dann alles miteinander gepresst. Das ist halt, wenn eine maschinelle Ernte passiert oder Industrieernte, wo riesengroße Felder abgeerntet werden, ist das gang und gäbe. Das definitiv.
Also Maus und Schmetterling inklusive.
Da ist so einiges drin, was man eigentlich nicht
ekelhaft.
Genau. Und das ist, kommt natürlich dann aus der Unterschied. Ist das jetzt eine handselektierte Ernte und so weiter? Macht natürlich auch den Preis aus, ja. Aber ich weiß, was ich dann am Ende des Tages bekomme.
Das heißt, der höhere Preis setzt sich maßgeblich zusammen aus der intensiveren oder sorgfältigeren Produktion. Von der Ernte bis zur Presse darf nur eine gewisse Zeit vergehen.
Es gibt die Veronelle-Methode zum Beispiel, wo festgelegt ist in einem Kodex, dass das Olivenöl in 4 Stunden fertig produziert sein muss. Ja? Sonst kriegt es die Banderole nicht. Ja? Das ist einfach hinterlegt, und der Zeitfaktor ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Olivenöle nicht über Tage irgendwo in der Sonne liegen und vor sich hin faulen und dann irgendwann das Öl produziert wird, das sensorisch dann einfach nicht mehr so ist, wie es sein hätte können. Ja? Und das ist bei den sehr, sehr guten Produzenten einfach gang und gäbe, dass sich das einfach sehr, sehr schnell produziert wird, Ernte, Produktion, und keine Zeit verloren wird. Das ist eben da ganz, ganz wichtig, um den absoluten Top-Geschmack dann in die Flasche zu kriegen. Ja? Das ist eben da sehr, sehr...
Okay, das heißt, diese Qualitätssiegel sind dann aber auch Qualitätssiegel, die Hersteller garantieren dafür, oder kontrolliert das jemand? Gibt es eine obergeordnete Kontrollstelle?
Ja, die Veronelli-Methode ist die exklusivste und aufwendigste Methode, im Olivenöl herzustellen. Das wird sehr, sehr streng kontrolliert. Es gibt auch nur wenige Produzenten weltweit, die nach dem Veronelli-Kodex produzieren. Da ist auch noch verankert, dass jede Olive entkernt werden muss. Also werden nur Oliven aus entkernten Oliven produziert, und das ist einfach dann die okay. High-End-Variante vom Olivenöl. Ja. Und da habe ich halt dann einfach wahnsinnig tolles, elegantes Olivenöl, das natürlich im Preis definitiv ein bisschen höher ist, ja. Aber es schätzen unglaublich viele Leute, genau sowas auch probieren zu können und dann direkt mitzunehmen. Und das wissen viele, die in den Botanischen Garten kommen, gar nicht, dass sie dann mit einem Olivenöl heimgehen werden. Was mich natürlich dann sehr, sehr freut, aber die Besucher vom Botanischen Garten sind natürlich affin für Oliven und Pflanzen und so weiter, die ist natürlich da sehr, sehr offen sind für solche Dinge, und das macht mir natürlich dann auch sehr, sehr viel Freude, denen dann ein Olivenöl mitgeben zu können, mit dem sie vielleicht gar nicht vorab gerechnet haben, dass sie es dann bei uns beziehen können.
Okay. Das klingt so, als wärst du auch ein guter Olivenölproduzent. Du weißt, wie die Vorgänge passieren. Aber du als Öllieferant, du verkaufst Öle als Öl in einer Ölboutique, Öliothek oder wie nennt man sowas?
Genau, wir haben zwar sehr, sehr gute Bekannte, die für Veronelli, wie ich zuerst schon erwähnt habe, die besten Öle für den österreichischen oder für die Dachregion dann importieren. Der eine ist in Monsee, Heinrich Ziertner, ein ganz guter Freund von uns mittlerweile, der uns dann eben dann versorgt mit diesen absoluten Top-Olivenölen, der staatlich geprüfter Olivenölverkoster ist und der einfach dann die Olivenöle vor uns vielleicht einfach vorab dann sagt, okay Mario, könntest du dir vorstellen, das Öl bei dir in der Olivenöl direkt aufzunehmen, das dann dort in Linz zu vertreiben. Ich hätte ein super neues Öl aus Spanien, kommt jetzt zum Beispiel auch aus den Kärnten Oliven. Das kriegen wir jetzt nächste Woche in die Olivenölothek. Ja, also so zu verstehen wie eine Wienothek, nur wir handeln nur mit Olivenöle, Kaffee, natürlich auch Gewürze, alles, was ein bisschen so dazu passt. Ja. Und dann haben wir natürlich ein Sortiment an Olivenölen, das ungefähr, je nachdem, wie gerade die Jahreszeit ist, jetzt haben wir so ein Vollsortiment, da sind wir an die 25 bis 30 Olivenöle dann im Café dann zu probieren, zum Anschauen, zum Kaufen natürlich vor Ort. Und da haben wir dann einfach dann auch die Sicherheit, wo wir uns dann einfach auch an den Flossolet ein bisschen heranhalten, wo einfach dann der Michelin für die Olivenöle, so kann man es auch ganz kurz sagen, wo einfach dann zu sehen ist, was sind die besten Olivenöle? Und dann kann man einfach da ganz gut nachvollziehen, wie das Öl dann vorab dann einfach bei der Verkostung einfach vorab dann sieht, okay, wir haben jetzt ein leichtfruchtiges Öl oder mittelfruchtiges oder sehr intensives. Und dann kann sich jeder einfach dann sein Lieblingsöl und Anführungszeichen rausfiltern und das dann im besten Fall dann auch für den Abend mitzunehmen.
Ich fasse nochmal zusammen. Also die Olivenöle, die bei dir angeboten und verkauft werden, bekommen also quasi ein zweifaches Qualitätssiegel. Einmal über diesen Michelin für Olivenöl, Flos Olé, wenn ich es recht verstanden habe. Aber auch von deiner persönlichen Expertise, dass du dich davon überzeugst, dass die Lieferanten, die du dann in den Verkauf bringst, auch das halten, was sie versprechen.
Ganz genau. Also wir probieren natürlich, wir haben mittlerweile schon sehr, sehr viel Erfahrung mit sehr, sehr guten Olivenöle. Kosten die natürlich vorab. Wir kriegen dann auch immer so Verkostungsvoraussetzungen zugeschickt, dass man sagt, okay, so sind die Ernten, so, das kann man sich erwarten. Natürlich gibt es auch bei den Olivenölernten jedes Jahr Unterschiede. Einmal gibt es klimatische Geschichten, wo man dann einfach weniger produziert oder einfach mehr Ernteausfälle hat. Ähnlich wie bei den Weinen, dass das nicht jedes Jahr gleich ist. Also es ist immer doch viel Unterschied. Einmal ist es schärfer, einmal ist es milder, einmal hat es mehr den grünen, tomatigen Geschmack. Also es ist definitiv jedes Jahr anders bei den Olivenölen. Aber wir haben da natürlich mit uns einen sehr, sehr kompetenten Importeur, der unglaublich gut sensorisch geschult ist und der natürlich auch Zugang hat zu solchen Produzenten, die man sonst eigentlich nicht kriegen würde.
Ja, ja, danke schön. Ich habe natürlich versucht herauszuarbeiten in einer Branche, die ja mit Qualitätssiegeln arbeitet, die gar keine sind.
Ja, das ist schwierig.
Dann herauszufiltern, wo kann ich das irgendwo an einem objektiven Tatbestand festmachen und zu sagen, hier der Verkäufer, der kennt sich aus, der kontrolliert und der hat ja auch diesen Michelin für Olivenöle. Wir hatten den sonst zu Hause im Küchenschrank, hat ja keiner, ja. Also
wir machen es ja immer gern so bei so Olivenölverkostungen, dass wir einfach dann bewusst eins aus dem Supermarkt nebenbei haben, dass man mal die richtigen Unterschiede kennt. Ja? Und das sieht jeder auf Anhieb, auch von der Farbe her, dass das zwar komplett verschiedene Welten sind. Und dann einfach von Geruch, von Geschmack her, dass man einmal sieht, okay, und wenn das einmal einer kennt, wie ist ein gutes Olivenöl, dann kann er das unglaublich schnell selber differenzieren, wie das schmecken muss und wie nicht. Ja? Und dann wird er vermutlich oder hoffentlich nicht mehr auf 7, 8 Euro gekauft.
Ja, das klingt alles sehr spannend. Und ja, aber das Thema haben wir jetzt ausführlich besprochen. Und jetzt wechseln wir mal zu deinen zweiten meisterlichen Kenntnissen. Nämlich der Kunst, einen perfekten Kaffee zu brühen. Aber wo fängt diese Kunst an?
Ja, die Olivenöl- und Kaffee-Thematik ist ähnlich. Es gibt natürlich im Supermarkt überall sehr, sehr viel Auswahl an Kaffees, überhaupt keine Frage. Aber auch hier scheiden sich die Geister, weil einfach im Röstvorgang unglaublich viel kaputt gemacht werden kann und bewusst auch so geröstet wird, dass alles relativ gleich schmeckt. Und das wollen wir den Leuten einfach in unserem Kaffee einfach zeigen, dass Kaffee viel mehr ist als eine bittere Suppe. Ne? Und wir haben einige verschiedene Röste in unserem Programm, wo wir einfach in unserer Mühle dann alle 2-3 Tage einfach immer neue Bohnen reingeben. Auch mal was Fruchtiges, auch mal was Blumiges. Nicht nur so die dunklen, nur 15 Bohnen, die man überall beziehen kann, sondern einfach Spezialitätenkaffee. Ne? Und das ist eben der Unterschied. Industriekaffee und Spezialitätenkaffee ist ziemlich gleich wie mit Olivenöl im Supermarkt und bei uns.
Ja, da sind wir aber auch wieder bei der gleichen Frage. Wie kann der Laie jetzt sicher sein, einen qualitätsvollen Kaffee zu bekommen? Der Markt ist dominiert von Etusho, Chibo und Jacobs und ohne jetzt Fleischwerbung machen zu wollen, noch von ganz vielen anderen, die wir jetzt nicht alle hier aufzählen können. Ja. Wo finde ich diesen guten sortenrein Kaffee oder wie muss ich mir
es
das vorstellen?
Es muss nicht sortenrein sein, es kann sehr, sehr gerne ein Blend sein, ja, was das zwei verschiedenen Ländern oder das Arabica und Robusta, also das ist überhaupt keine Qualitätseinbuße, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Blend oder einen Single Origin oder einfach ein es ist einfach auch nicht so einfach, ja, man muss sich ein bisschen mit Kaffee beschäftigen, um so ein bisschen so die Fehler in der Bohne herauszufiltern, wenn ich sehr, sehr viel Bruch drinnen habe oder Bohnen, die glänzen oder sehr, sehr dunkel geröstet sind, wo die Öle austreten, dann ist es einfach ein Zeichen, dass das, der Röstgang einfach, Röstvorgang einfach zu heiß war und zu schnell passiert ist. Die Bohnen drückt das Öl richtig raus, das ist einfach ein Zeichen, dass das einfach nicht die absolute Oberliga ist. Ja? Und Bohnen müssen immer alle relativ, also matt, nicht glänzend sein, also alles in derselben Röstfarbe sein, also die Unterschiede sind immer schwierig. Die Bohnenqualität grundsätzlich ist viel Bruch drinnen, es sind alle Bohnen im Ganzen, also das ist immer sehr, sehr, man muss ein bisschen das Bohnenbild ein bisschen betrachten, um doch ein bisschen, oder beziehungsweise auch ein bisschen ein Hinterwissen haben, dass ich sage, okay, kann ich das jetzt als Spezialitätencafé sehen oder eher als Industriecafé? Es ist gar nicht so einfach, aber wir versuchen auch bei uns im Café das Ganze ein bisschen so zu erklären, ein bisschen so einfach herzuzeigen, was ist jetzt der Unterschied, ja, zwischen einer Industrieröstung um 8 Euro, ja, und einem Kilo-Café um 40 Euro. Ja. Es ist einfach schon mal die Herkunft, die Aufbereitung und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die Qualität von Kaffee beeinflussen und einfach dann am Ende des Tages ist natürlich der Röster auch verantwortlich dann für die Röstung. Ja, der beste Grund oder der beste Grünkaffee kann vom Röster dann auch irgendwo ein bisschen beeinträchtigt werden, dass der nicht so das Geschmacksprofil so entfalten kann, wie er es eigentlich drauf gehabt hätte. Darum ist der Röster natürlich dann auch verantwortlich, dass er das Röstprofil so herauskitzelt aus der oder mit seinem Fachwissen, dass das am Ende des Tages dann einfach ein sehr, sehr guter Kaffee wird. Aber es gibt in Österreich mittlerweile sehr, sehr viele sehr, sehr gute Röster, Kaffeelix, Röstweltmeister zum Beispiel, der das einfach auch sehr, sehr gut macht und mittlerweile mit unter anderem auch viele andere, die da sehr, sehr gut das machen. Ja, und dann natürlich liegt es dann an die Barista vor Ort, die Mühle gut einzustellen und das weiter natürlich dann auch in die Tasse zu bringen. Ja.
Da kommen
das
wir gleich
natürlich, dann noch
zu den Baristas. Kommen wir noch. Kann man das zusammenfassen mit dem Kaffee? Was sind die drei wichtigsten Dinge, um einen guten Kaffee zubereiten zu können?
Natürlich brauche ich einmal ein bisschen Equipment. Wenn ich sage, ich möchte jetzt mit dem Siebträger ein gutes Ergebnis erzielen, brauche ich natürlich eine sehr, sehr gute Mühle. Ja. Viele unterschätzen das Ganze ein bisschen, kaufen sie einen Siebträger und sparen dann teilweise bei der Mühle ein bisschen, weil sie sagen, jetzt habe ich mir eine super Kaffeemaschine gekauft und keine Ahnung, sage jetzt Haus haben wir 2000 Euro und so haben wir gesagt, und bei der Mühle haben wir mit 200 Euro haben wir gesagt, oder 300 Euro, das passt schon, ja, weil wir haben eine super Maschine. Das wird schwierig, ja, weil du einfach, wenn du die Bohnen oben reingibst, das Malergebnis nicht das sein wird, dass du wirklich einen High-End-Kaffee oder einen High-End-Espresso dann produzieren kannst. Ja. Du brauchst natürlich eine Mühlentechnik, die da auch sehr, sehr gleichmäßiges Mahlgut produzieren kann. Ja. Und das ist doch fast so entscheidend oder fast entscheidender noch wie die Maschine selbst. Ja.
Also die Kaffeemühle, die meine Kaffeemühle, Eltern
die
vor
Menge
100
natürlich,
Jahren hatten,
Mahlgrad und so weiter. Es gibt ein paar Parameter.
Wo ein Messer rumschwirrt, ja, also Mahlwerk, das ist kontraproduktiv.
Schlagwerk wird schwierig. Aber, wird schwierig,
ja. Ja. Das heißt, es gibt aber auch Unterschiede bei den Mahlwerken.
Klarerweise, ja, es gibt Kegelmahlwerke, Scheibenmahlwerke. Also das ist aber jetzt weniger entscheidend, es ist einfach nur, dass die Scheiben so in einer Technik sind, dass die das gleichmäßige Mahlgut produzieren können. Ja. Es gibt, die machen das relativ ungleich, ein paar größere, ein paar kleinere, ganz feine, dann die ganz feinen Partikel, die beim Kaffee überextrahieren, die groben unterextrahieren und dann wird das unausbalancierte Tasse, die das einfach nicht gut schmeckt. Ja. Und darum, wenn ich jetzt wer mich fragt und sagt, okay, ich brauche für zu Hause eine Mühle, dann gebe ich ihm immer den Tipp, wenn du nicht mehr als 10 Kaffee trinkst und da kauf dir eine Handmühle, eine wirklich gute, gute Handmühle, mit ungefähr 200 Euro ein perfektes Mahlergebnis, hast du ein bisschen Arbeit, ja, aber das, wenn ich mich mit Kaffee beschäftige, brauche ich das sowieso, ich muss mich ein bisschen mit der Maschine ein bisschen beschäftigen. Dass das dann habe ich die Zeit, vielleicht 20 Sekunden den Kaffee mit der Hand zu malen. Und dann habe ich ein Malergebnis, das sensationell gut ist. Ja. Und dann bin ich schon sehr, sehr nah dran an einer sehr, sehr guten Tasse. Ja.
Okay, das heißt, du würdest eine händische Mal, also eine Mühle, die man mit der Hand kurbelt, genau, dreht, einer elektrischen, die das ruckzuck erledigt und unten dann den Kaffee aus, wie man das überall kennt, ja.
Genau, mittlerweile ist ja Kaffee sehr, sehr, also mittlerweile haben viele eine sehr, sehr gute Kaffeemaschine zu Hause. Auch der Filterkaffee ist immer wieder präsent, einmal mehr, einmal weniger. Und mit einer Handmühle in einem sehr, sehr guten einer sehr, sehr guten Ausführung kann ich Filterkaffee machen, kann Espresso machen, kann alles produzieren mit einer guten Handmühle. Und das ist natürlich für den Hausgebrauch, wenn ich sage, okay, wir sind ein Haushalt mit 2 Kaffeetrinker, ganz, ganz leicht zu machen, ja, und relativ schnell und auch einfacher wie elektronische Mühle, weil ich habe das mal gerade verstellen und dann, bis das wieder so ist, wie es haben will, und dann passt es vielleicht wieder nicht, dann geht vielleicht einmal ein halbes Kilo Kaffee flöten, bis ich wirklich einmal den ersten Kaffee trinke, der dann gut schmeckt. Ja. Und mit einer Handmühle bin ich da sehr, sehr viel schneller. Also da kann ich sage mal, in 2-3 Minuten bin ich da auf ein Ergebnis, das sehr, 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 sehr gut ist.
Aber in deinem Kaffeehaus malt ihr das nicht mit der
Hand? Nein, da malen wir es nicht mit der Hand, das wird schwierig. Wir brauchen doch sehr, sehr viel Kaffee. Aber für Filterkaffee machen wir das noch nach wie vor.
Ja.
Mache ich das mit der Hand, weil einfach dann ich da einfach sehr, sehr gut das Ganze reproduzieren kann und das einfach mit der Handmühle doch sehr, sehr gut funktioniert.
Deswegen wartet man immer so lange auf den Cappuccino bei uns.
Na, der Cappuccino, den machen wir mit einer.
Ach so, der wäre ja, genau, also, genau. Aber ihr habt Filterkaffee und der vorher mit der Hand.
Genau, wir produzieren auch Filterkaffee. Also wir brühen mit der Hand auf. Das ist so ein bisschen so die sag ich mal, wie soll man sagen, ja, Masterclass oder die besten Rohkaffees der Welt werden fast ausschließlich Filter geröstet. Ja. Also wenn ich jetzt nach Panama schaue, Panama Geishas, wo das Kilo um die 1000 Euro kostet, dann wird das ausschließlich für Filterkaffee geröstet. Ja. Das sind helle Röstungen, man würde die Kaffeebohne, also die Frucht, nun lebendig in der Bohne lassen. Und das, je dunkler ihr röstet, desto mehr geht an der Frucht verloren. Und das ist bewusst dann eher ganz ein heller Röstgrad gewählt worden, dass man einfach die Facettenreichheit von der Bohne widerspiegeln kann in der Tasse dann. Und das ist dann natürlich auch wieder an uns, dass wir das dann auch perfekt produzieren können. Ja? In der richtigen Brühzeit und mit dem richtigen Verhältnis von Kaffee zu Wasser und so weiter. Das spielt dann natürlich dann auch noch mit. Ja? Aber der Röster stellt das immer zur Verfügung und machen wissen es dann wir. Aber wir bemühen uns natürlich, dass wir das dann bestmöglich hinbringen. Und das Feedback ist sehr, sehr gut. Es kommen sehr, sehr viel gerne auf einen exotischen Filter zu uns oder einfach immer wieder auf Espresso oder Cappuccino, weil sie genau wissen, dass ich bei jedem Besuch eigentlich immer einen neuen Kaffee kriege.
Okay, Kaffee besteht maßgeblich aus Wasser. Das heißt, da spielt wohl auch eine Rolle die Qualität des Wassers.
Klar, Wasser ist ganz, ganz wichtig. Also jede Kaffeemaschine hat grundsätzlich einen Filter vorangeschlossen, dass man da einfach das Wasser genauso in die Maschine bekommt, wie man es braucht, dass das dann auch gut schmeckt. Ja? Also Härte gerade und so weiter, es muss alles passen. Es wird grundsätzlich die namhaften Hersteller, Filterhersteller, Britta, BWT und so weiter, die kennt man, da gibt es auch für zu Hause und die machen dann das perfekte Wasser für den Kaffee. Und Wasser ist sehr, sehr wichtig, weil es ist, sage ich, 90% Wasser, was wir im Kaffee haben. Das ist
okay. Mario, du bist auch Barista-Meister. Du hast Titel gewonnen. Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, es war sehr spannend. Es war mittlerweile 2024. Ich habe so einen Barista-Cup mitgemacht, wo wir eben die Spielregeln waren, 2 Espresso, 2 Cappuccino zu produzieren und einen Signature-Drink, den man sich vorab selbst überlegen hat können oder müssen. Und habe ich da eben die Österreich-Ausstellung gewonnen beim Julius Meinl Barista Cup 2024 und dann war das internationale Finale und da habe ich dann die Kategorie Signature Drink eben gewonnen und waren wir dann in Honduras, das Ursprungsland Honduras, Kaffeeernte und so weiter, war eine unglaublich spannende Reise und sehr, sehr, ja, man lernt einfach unglaublich viel über den Kaffee, wenn man das vor Ort einfach sieht und das einfach dann aufsaugen kann und das war wahnsinnig spannend und ein wahnsinnig schönes Erlebnis.
Gibt es von dir so einen Signature-Drink?
Es gibt die Kombination aus Olivenöl und Kaffee.
Ja. Ja, wie geht das?
Es gibt, ja, also der Signature-Drink, der eben da der Gewinner-Drink war, bei dem Event war einfach eine hausgemachte Bergamottenlimonade, die wir jedes Jahr selbst produzieren im Kaffee. Und das habe ich dann kombiniert, und dann was macht das Kaffee aus? Und die Bergamottenlimonade ist so Selbstläufer jedes Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, Olivenöl, Kaffee, Bergamotte, das kombinieren wir zu einem Signature Drink und habe dem eben dann ein bisschen gedüftelt und habe dann eben die Bergamotte-Limonade in einem gewissen Verhältnis und dann habe ich einen doppelten Espresso mit Olivenöl aufgeschäumt. Ja? Das Öl emulsiert mit dem Kaffee und wird dann ein Schaum, der ähnlich an Bierschaum von der Struktur her ähnelt. Und das haben wir dann eben oben drauf und das setzt sich dann der Kaffee wieder ab und macht dann drei wunderschöne Schichten. Und das hat dann sehr, sehr gut überzeugt und hat mir dann eben das Ticket nach Honduras gebracht.
Und den kann man bei dir im Café bestellen?
Den kann man jetzt wieder bestellen. Die Bergamotte-Limonade ist vor kurzem fertig geworden und jetzt geht's wieder. Das ist ja ein Sommergetränk natürlich, also kaltes Sommer, also ein Mocktail, also ganz, ganz modernes mittlerweile. Kann man natürlich bei uns im Café jederzeit trinken.
Naja, auch ein spannendes Thema. Aber jetzt kommen wir mal zu einem privaten Teil. Erzähl uns ein bisschen was über dich selbst. Was macht der Mario Benneseder, wenn er gerade mal nicht im Café Orchidee für Gaumengenuss und Co. sorgt?
Ja, bin aus dem wunderschönen Mühlviertel, habe eine Familie mit Frau und zwei Kinder, auf die ich unglaublich stolz bin. Die Burschen sind jetzt 3 und 10 mittlerweile. Bin nebenbei noch Fußballtrainer in der Union Oberkirchen. Bin viel auf die Fußballplätze unterwegs. Es macht mir riesen Spaß und auch mit der ganzen Familie natürlich Zeit verbringen. Ich bin dankbar und sehr stolz auf meine Frau, dass natürlich die mir den Rücken frei hält. Natürlich ist das eine zeitintensive Geschichte. Gastronomie ist immer Fulltime. Ja, und ich mache das auch sehr, sehr gern. Natürlich ist das immer zeitlich dann, dass man alles unter den Hut bekommt, öfters schwierig, aber ich habe da Gott sei Dank eine wunderbare Frau, die da einfach mitspielt. Und mir da sehr, sehr gut den Rücken stärkt und da mal drüber hinweg schaut, wenn ich mal ein bisschen später nach Hause komme oder einfach ein bisschen mehr Stunden in der Arbeit verbringe.
So wie es sein soll, ein erfolgreiches Team.
Genau.
Mario, wie siehst du die Zukunft? Was macht dir Angst? Worauf freust du dich?
Grundsätzlich, also wenn ich nur auf mein Café schaue, sieht die Zukunft sehr, sehr gut aus. Also wir haben in den letzten Jahren auch, die schwierig waren wirtschaftlich, sehr, sehr gute bis unglaublich gute Ergebnisse erzielt. Und einfach die Leute, auch wenn es vielleicht irgendwo nicht so viel Geld zur Verfügung ist, einfach doch gern ausgeben, weil es einfach dann, weiß nicht, ob es an uns liegt oder einfach der Botanische Garten grundsätzlich sehr, sehr schön für einen Ausflug ist. Aber wir haben jetzt wenig mitbekommen von der absoluten Krisensituation und ich gehe davon aus, dass wenn Qualität auf den Tisch kommt, am Ende des Tages dann einfach sich durchsetzt, ja, und das werden wir auch die nächsten Jahre weiter verfolgen und darum sehe ich das Ganze eigentlich relativ gelassen und sehr, sehr positiv. Wir haben einen sehr, sehr guten Zulauf, auch im Winter, wo der Botanische Garten eigentlich jetzt nicht in Blüte steht. Sind wir schon eher an die Kapazitätsgrenzen gekommen, aber ich sehe es grundsätzlich in Zukunft, der Garten kriegt ein bisschen eine Modernisierung, dass das dann einfach in den nächsten Jahren einfach dann definitiv so weitergeht. Also da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen.
Gut so. Was lernst du gerade Neues?
Ja, grundsätzlich ist immer so, es ist, man lernt nie aus, hört man immer, ja. Aber es gibt immer Tage, wo man sagt, okay, man hat schon vieles erlebt, ja, aber es kommen immer wieder neue Sachen, immer wieder neue Herausforderungen, die man immer irgendwie unter den Hut bringen muss. Im Moment, wir machen auch sehr, sehr viel Café-Caterings auswärts für Familienfeiern und so weiter und Hochzeiten und so weiter und das Ganze irgendwie unter einen Hut zu bringen und so. Das ist gerade so der Lerneffekt, wo man dann einfach dann sagt, okay, das Timing und so weiter für Veranstaltungen und so weiter, das muss man einfach jedes Mal immer wieder lernen.
Mario, glaubst du an Gott?
Ja, schon.
Gut. Was wäre die erste Frage, die du ihm am Himmelstor stellen würdest? Kommst du oben an, er macht dir die Tür auf?
Ja, sehr, sehr gute Frage, Gerd. Ja, warst du zufrieden mit mir?
Okay. Ja. Die Antwort ist dann unklar.
Die ist unklar. Da lasse ich mich überraschen. Weil ich gebe mein Bestes.
Mario, danke für dein Kommen und vor allem für dieses interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Auf Wiedersehen, komm gut nach Hause und wenn es wieder mal was Neues zu erzählen gibt, dann freue ich mich auf ein Wiedersehen irgendwann zum nächsten Podcast.
Danke, Gerd, fürs Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und würde mich freuen, wenn wir wieder mal hier sitzen.
Ja, wie gesagt, mich auch. Ja, liebe Zuhörer, damit sind wir am Ende unseres Podcasts Oberösterreich ungefiltert. Und ich hoffe natürlich, dass Ihnen dieser Podcast ebenso viel Freude bereitet hat wie mir und auch meinem Gast. Wenn ja, dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre toll und ein großes Dankeschön auch dafür.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.